Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Dirnbacher. Bei uns zu Gast ist heute Kira Grünberg. Sie ist Bereichssprecherin der ÖVP für Menschen mit Behinderungen und Buchautorin. Kira Grünberg, Sie waren eine der Hoffnungen Österreichs, was den Stabhochsprung anlangt, bevor Sie im Juni 2015 einen schweren Trainingsunfall hatten. Etwas mehr als ein Jahr nach diesem Ereignis haben Sie sich entschlossen, ein Buch herauszugeben, Kira, mein Sprung in ein neues Leben. Jetzt ist natürlich die Frage, von wem ging die Idee zum Buch aus und wie darf man sich denn den Entstehungsprozess einer solchen Biografie vorstellen?
Also, dass ich einmal ein Buch schreiben werde, hätte ich mir ehrlich gesagt nie gedacht. Also, es war so, dass nach meinem Unfall sind mehrere Verlage an mich herangetreten und haben eben gefragt oder die Idee mal gebracht, eben ein Buch zu schreiben. Und dann haben sie gesagt, nein, sie wollen eine Biografie haben über mich. Und dann habe ich aber gesagt, ja, ich bin erst 23 Jahre alt irgendwie. Eine Biografie schreibt man ja normalerweise, wenn man schon ein bisschen älter ist, mit 50 oder mit 60 Jahren, wenn man schon sehr viel erlebt hat und eben auch viel zu erzählen hat. Und war eigentlich mir nicht so sicher, ob das sinnvoll ist, eben mit 23 Jahren schon eine Art Biografie zu schreiben. Habe mich dann aber ehrlich gesagt dazu überreden lassen. Also ich habe mich dann mit meiner Familie zusammengesetzt und mir haben einfach gesagt, okay, dann probiere ich das. Schauen wir mal, ob es was wird oder nicht. Und ich kann mir dann immer noch später entscheiden, ob ich es veröffentliche oder nicht. Und dann war natürlich die Frage, okay, wie schreibe ich jetzt das Buch? Selber hätte ich, glaube ich, sehr lange gebraucht. Wahrscheinlich wäre ich immer noch dabei zum Schreiben, weil ich sehr langsam beim Tippen bin am Laptop. Der Verlag hat dann gesagt, ja, ich könnte natürlich einen Ghostwriter eben da haben. Aber sie stellen mir das ganz frei, wen ich da als Ghostwriter dann sozusagen habe. Und ich habe mich dann für einen Manfred Bär entschieden. Den kenne ich schon aus meinen Sportlertagen. Er ist ein sehr kritischer Sportjournalist. Und er hat mir auch nach meinem Unfall im Reha-Zentrum ein ganz langes Interview gemacht. Wir haben, glaube ich, da über 2 Stunden diskutiert und geredet. Und es war dann eigentlich relativ schnell klar, dass ich ihn fragen möchte. Und er hat dann auch sofort zugesagt. Ja, dann haben wir das ganze Projekt gestartet. Er ist 3 Wochen lang bei mir in Tirol gewesen. Wir haben tagtäglich uns von früh bis spät zusammengesetzt, haben eben mein ganzes Leben Revue passieren lassen. Ich habe sehr viel erzählt. Er hat natürlich auch viele Fragen gehabt. Und am Abend, meistens ist er noch mit meinem Papa ein Bier trinken gegangen oder so, um mit dem noch ein bisschen zu reden. Er hat natürlich auch eben mit meiner ganzen Familie gesprochen, dass er ein bisschen verschiedene Einblicke noch hat, dass man ja nichts vergisst. Nach den 3 Wochen ist er dann heimgefahren, also er wohnt in Niederösterreich und hat sich dann einfach hingesetzt und angefangen, das Buch zu schreiben. Ja, und dann hat er mir die ersten 2, 3 Kapitel mal geschickt zum Lesen und ich war eigentlich sofort total begeistert, aber dann habe ich mit meiner besten Freundin getroffen und habe eben sie gefragt, ob sie eben auch bereit wäre, mal hineinzulesen in das Buch oder in die ersten Kapitel und hat sie gesagt, ja, sie macht das gerne und ich habe ihr das dann eben gegeben und am nächsten Tag hat sie mich angerufen und hat gesagt, sie hat sich am Abend noch hingesetzt und hat sie das durchgelesen und für sie hat sich das so angefühlt, wie wenn ich neben ihr stehen würde und das erzählen würde und da war für mich ganz klar, dass das der richtige Schritt war, dass sie das Buch auf jeden Fall fertig schreiben möchte mit Manfred Bär und dass sie das auch veröffentlichen will, weil wenn meine beste Freundin sagt, das ist so, wie wenn ich ihr das erzählen will, ich glaube, ein größeres Kompliment kann es eigentlich gar nicht geben. Also er hat das in einem sehr jugendlichen Stil und genau eigentlich so mit meiner Wortwahl hat er das wiedergegeben.
Das heißt, der erste Qualitätscheck hat offenbar funktioniert. Es folgten weitere Kapitel und ein großes Kapitel im Buch ist der Zeit der Rehabilitation im Tiroler Bad Hering gewidmet. 7 Monate, wenn mich nicht irrt. In welcher Erinnerung haben Sie diese Zeit?
Also bei mir war es so, ich war nur 19 Tage im Krankenhaus und war dann eben eine sehr lange Zeit in Bad Hering im Reha-Zentrum. Es waren sehr gemischte Momente, muss ich sagen. Also am Anfang natürlich die ganze Umstellung eben nach dem Unfall, dass man weiß, okay, das Leben wird sich jetzt von Grund auf verändern, dass nichts mehr so sein wird, wie es früher mal war. Und wo ich in die Reha gekommen bin, habe ich ja gar nicht genau gewusst, was in so einer Reha passiert, weil ich auch gar nicht mich davor so damit beschäftigt habe, dass es solche Reha-Zentren gibt. Ja, also ich bin da sehr nett empfangen worden, eben auch vom Pflegepersonal und von den Therapeuten. Und die haben mir dann so langsam aufgeklärt, mehr oder weniger, was in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird und auch, wie lange ich wahrscheinlich tot sein werde. Also das war am Anfang ja auch, oder für mich überhaupt nicht überschaubar, ob ich da nur 1, 2 Monate sein werde oder eben doch länger. Und sie haben schon gesagt, ja, ich soll schon von einem halben Jahr mal ausgehen. Die erste Zeit habe ich noch ein bisschen weniger Therapien gehabt, weil natürlich der Unfall noch so frisch war. Und dann hat so langsam der Alltag gestartet und sind die tagtäglichen Therapien angestanden.
Jetzt hat sich die Rehabilitation an sich sehr stark darauf fokussiert, dass körperliche Funktionen wiederkommen. Aber was haben Sie während dieser Zeit, während dieser 7 Monate für sich selbst lernen können als Person, wie Ihre persönliche Entwicklung?
Also für mich selber habe ich vor allem Geduld lernen müssen und können. Ich war früher als Sportlerin ein sehr ungeduldiger Mensch, bin heute wahrscheinlich auch noch ungeduldig, aber habe sehr viel Geduld dazugelernt. Wenn man eine Behinderung hat, ist einfach alles langsamer, es dauert einfach alles länger und das habe ich so akzeptieren müssen, mit dem muss ich mich mittlerweile zurechtfinden. Aber es ist auch eine sehr schöne Funktion, wenn man nicht so gestresst ist, weil ich weiß, früher war ich doch immer irgendwie unter Strom, irgendwie wollte ich alles so schnell wie möglich erledigen. Das ist heute ein bisschen weniger und das macht das Leben ein bisschen entspannter und das ist auch sehr was Schönes, was ich dazugelernt habe. Also das möchte ich auf jeden Fall nicht missen.
Aber was meinen Sie mit einer schönen Funktion? Wie darf man das verstehen?
Also einfach das, dass ich einfach geduldiger bin und dass ich viele Dinge viel gelassener sehen kann als früher.
Jetzt wird im Buch unter anderem berichtet, dass Verteidigungsminister, Bundespräsident und Co. an ihr Krankenbett getreten sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, inwiefern hat dieser prominenten Bonus, wenn man so will, bei der Durchsetzung von Forderungen geholfen, weil sie haben ja mit dem Reha-Zentrum Bad Hering auch den einen oder anderen Strauß ausgefochten.
Also ich glaube, der Promi-Faktor spielt in dem Reha-Zentrum überhaupt gar keine Rolle, das ist auch ganz wichtig so, also alle Patienten werden dort gleich behandelt, das muss auch so sein und ich habe nie was anderes gefordert. Es war so, als Sportlerin habe ich gelernt, dass es nicht einen perfekten Weg gibt, für dass man an die Spitze kommt, sondern dass jeder den perfekten Weg für sich selber finden muss. Und wenn ich vor einer Herausforderung gestanden bin oder mal nicht weiter gewusst habe, welchen Schritt ich als nächstes gehen werde, habe ich immer verschiedene Meinungen von Trainern oder auch anderen Sportlern eingeholt und mir das alles ganz genau angehört, analysiert und mir dann für den aus meiner Meinung richtigen Weg entschieden. Also ich habe dann immer Also mir war das immer ganz wichtig, dass ich nicht nur einen Weg sehe, sondern dass ich viele verschiedene Möglichkeiten habe und mich da dann entscheiden kann. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt in Bad Hering und deshalb habe ich mit meiner Familie verschiedene Meinungen von verschiedenen Ärzten eingeholt. Die waren alle sehr kooperativ, also das muss ich wirklich sagen, ich hätte mir nie gedacht, dass das ähnlich wie im Sport ist. Also im Sport hat eigentlich auch die ganze Stabhochsprungszene so ein bisschen zusammengehalten und hat immer geschaut, dass man eben an einem Strang zieht, damit einfach was vorangeht und wieder neue Rekorde gesprungen werden. Und so war das eigentlich dort auch. Also mein Papa hat verschiedene Spezialisten für Querschnittslähmung einfach kontaktiert, einfach angerufen und die waren immer bereit für Gespräche und haben immer offenes Ohr gehabt und haben uns einfach ihre Meinung geschildert oder ihre Erfahrungen mit uns geteilt. Und ja, wir haben uns dann den besten Weg überlegt, den ich gerne gehen möchte und den natürlich auch dann gefordert. Und der ist mehr oder weniger dann mal besser, mal schlechter auch so umgesetzt worden. Weil ich einfach denke, man muss da immer jeden Menschen ganz individuell anschauen, weil jede Behinderung ist anders, obwohl jetzt Querschnittslähmung vielleicht ähnlich sein will, doch jeder Querschnittspatient hat andere Herausforderungen, mit denen er kämpfen muss und auch andere Voraussetzungen körperliche. Und ich wollte den besten Weg für mich gehen und vielleicht nicht den kommerziellen Weg, den vielleicht viele andere gehen. Aber ich glaube, das steht jedem zu, dass man eben für sich selber die bestmögliche Rehabilitation haben möchte. Und ja, und da haben wir uns probiert natürlich auch durchzusetzen und das auch gefordert.
Pointiert formuliert geht es also darum, den individuell besten Weg zu finden, anstatt den Kapazitäten der Medizin blind zu vertrauen und zu glauben, diese wüssten alles?
Also wenn ich den Medizinern geglaubt hätte in den ersten Tagen, dann könnte ich jetzt nur mal meinen Kopf bewegen. Also das war ja die Diagnose, da war ich sehr froh, dass die Mediziner damals nicht recht gehabt haben oder nicht recht behalten haben. Natürlich kennen die Mediziner, die sind Spezialisten in ihrem Gebiet, die kennen sich sehr gut aus, aber es gibt natürlich immer verschiedene Anschauungsaspekte. Also jeder wird das wahrscheinlich ein bisschen anders betrachten. Wenn man 10 Ärzte kontaktiert, dann wird es wahrscheinlich 10 verschiedene Meinungen geben, was ja ganz normal ist. Und ja, ich denke, dass einfach da wirklich jeder schauen muss, dass er seinen eigenen Weg geht, den für sich den besten Weg einschlägt. Und dass ja jeder die Möglichkeit hat, natürlich auch den individuell perfekt gestalteten Weg gehen zu können.
Im Buch mehrfach beschrieben wird die Hoffnung, dass Funktionen zurückkommen. Jetzt ist die Zeit der Reha schon ein Weilchen aus. Gibt es Dinge, von denen Sie sagen, das konnte ich noch vor Monaten nicht und jetzt schon?
Also ich muss sagen, alle Funktionen, die ich mittlerweile habe, die habe ich ungefähr nach 2-3 Wochen nach meinem Unfall schon gehabt. Also gerade wo ich vom Krankenhaus raus bin und ins Reha-Zentrum gekommen sind, waren eigentlich alle Funktionen sozusagen wieder freigeschaltet, nachdem das Rückenmark an Schwellung ein bisschen abgeschwollen ist. Und was ich dazu lerne, immer noch täglich, ist einfach, ich kriege viel mehr Kraft, also ich werde kräftiger, die Muskeln bauen sich langsam wieder auf. Also das ist natürlich harte Arbeit, aber da lerne ich noch sehr viel dazu und auch gerade die Feinkoordination. Also am Anfang habe ich nicht genau gewusst, wie ich mit meinen übrigen Funktionen umgehen kann oder was ich mit denen alles noch schaffen kann. Und da lerne ich tag und täglich eben wieder neue Tricks, wie es vielleicht einfacher ist.
Jetzt haben Sie im Buch auch ausführlich beschrieben, dass alle sozusagen auf das schwarze Loch warten, auf das berühmte schwarze Loch. Und Sie hoffen, dass es Ihnen quasi erspart bleiben möge, dass Sie es bildlich gesprochen überspringen. Aber wenn man mit Menschen spricht, die mit einer Querschnittslähmung leben, von Sportler Lukas Müller bis hin zu Schriftsteller Erwin Ries, so zieht sich schon durch, dass nicht gehen zu können bei weitem nicht das einzige Problem ist, das sich ergibt, wenn man mit einer Querschnittslähmung lebt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen eines Lebens mit Querschnitt?
Ich bin ja Tetraplegikerin, also ist bei mir sind auch die Arme beeinträchtigt. Also das ist natürlich auch eine große weitere Behinderung, wie wenn man nur nicht gehen kann, sage ich jetzt einmal. Was natürlich ganz eine große Rolle spielt, ist auch die Blasen- und Mastdarmstörung, die wahrscheinlich jeder Querschnittspatient hat. Das ist natürlich auch immer ganz unterschiedlich. Und bei mir spielt noch die Rolle der Temperaturhaushalt. Also ich kann nicht mehr schwitzen. Also im Sommer muss ich mal aufpassen, dass ich nicht überhitze. Und sonst ist mir eigentlich rund ums Jahr eher zu kalt, weil mein Körper irgendwie vergisst einzuheizen. Also ich bin immer relativ warm eingepackt, weil ich eigentlich immer das Gefühl habe zu frieren. Und ja, es sind sehr viele Herausforderungen, was auf einen da eben drauf zukommt, auch dass man einfach auf Hilfe angewiesen ist, dass man die Hilfe annehmen muss und auch mit der zurechtkommen muss. Also ja, es ist nicht nur eben das Nicht-Gehen-Können, sondern es spielen sehr viele Aspekte dann noch eine sehr große Rolle, die was eigentlich die Behinderung erst zu einer wirklichen Behinderung machen.
Aus bloßer Neugierde gefragt, dieses Hilfe annehmen, ist es etwas, das man gleich von Anfang an kann, weil man weiß, man kommt dem quasi sowieso nicht aus, oder ist es etwas, das man schon Stück für Stück quasi erlernen muss?
Also mir hat es sehr geholfen, dass gerade eben in der Intensivstation, wo ich als erstes aufgewacht bin, sehr nettes Pflegepersonal war und das war für die ganz selbstverständlich, dass sie mir helfen und da habe ich nicht zweimal nachfragen müssen, sondern die haben mir Hilfe sehr gerne gegeben und sie haben auch gleich von Anfang an gesagt, sie sind jetzt meine Arme und meine Beine und werden alles erledigen, was ich brauche und das hat es mir sehr einfach gemacht, um Hilfe zu fragen. Und ich glaube, das war ganz, ganz was Entscheidendes. Und solange man die Hilfe eben gerne bekommt, fragt man auch gerne. Also ich habe das schon ein bisschen lernen müssen. Und am Anfang habe ich auch ein bisschen irgendwie nicht Angst gehabt, aber man fühlt sich irgendwie, wie wenn man immer nur lästig ist und immer braucht man was. Und ich habe nichts alleine machen können. Und das ist schon ein Prozess gewesen, dass ich eben auch auch gerne mal zwei- oder dreimal nachfrage, bis ich wirklich das habe, was ich brauche. Aber da muss ich, ich muss immer noch dazulernen, muss ich sagen. Also das ist, ich glaube, da werde ich noch länger lernen müssen, weil es einfach was ganz was Neues in meinem Leben ist, eben oft um Hilfe zu fragen. Aber ich merke, dass ich tue mich viel leichter, wenn ich merke, wenn die Menschen mir gerne helfen. Also dann frage ich öfters nach oder auch mehr nach. Und ich muss sagen, ich habe nur Leute um mich herum, die gerne mir helfen, und da fällt mir das sehr viel leichter.
Jetzt ist ja das, was wir hier gerade führen, ein Radiointerview. Und üblicherweise fragen wir die Gäste, mit welchen Musikstücken wir die jeweiligen Interviewpassagen unterlegen sollen. Sie haben aber im Vorgespräch gesagt, Sie hören gar nicht so viel Musik. Was machen Sie denn, um runterzukommen, wenn Sie Abstand brauchen vom beruflichen Alltag?
Dann gehe ich meistens eigentlich mit meinem Hund spazieren. Also ich habe einen Assistenzhund, einen Baloo, und da beim sonnigen Spaziergang kann ich sehr gut entspannen, einfach in der Natur draußen zu sein. Wenn ich doch in Wien in der Stadt bin, dann genieße ich das, in den Tiroler Bergen unterwegs zu sein. Und da kann ich eigentlich am meisten entspannen. Also das ist immer was, was ich sehr gerne mache. Und einfach einmal die Stille genießen. Es ist sonst immer schon so laut, nicht laut, aber man hört halt immer irgendwas, dann sind da wieder die Nachrichten eingeschalten, und einfach mal in der Natur sein und einfach die Stille und einfach so das Genießen, da kann ich gut entspannen.
Haben Sie eigentlich einmal mitgezählt, wie viele Interviews Sie im Laufe der Jahre schon gegeben haben?
Nein, habe ich nicht mitgezählt, aber es werden einige sein. Also es sind bestimmt über 50, schätze ich jetzt einmal, wenn nicht sogar mehr. Also, nein, habe ich noch nie angefangen zu zählen und natürlich dann auch nicht aufgehört.
Jetzt haben wir uns natürlich in Vorbereitung auf diese Sendung gefragt, welche Fragen Sie üblicherweise gestellt bekommen, und wollten nicht genau dieselben erwischen. Es knüpft aber schon die Frage an, welche Dinge sind denn, nach denen Sie am häufigsten gefragt, befragt oder gelöchert werden? Gibt sozusagen für die Klassiker unter den Fragen Antwortbausteine, die man sich zurechtlegt?
Also so Bausteine lege ich mir eigentlich nie zurecht, weil es ist ja jedes Interview ganz unterschiedlich, und ich probiere eigentlich ganz offen in jedes Interview zu gehen und einfach so aus dem Bauch heraus zu reden. Klassiker sind natürlich, wie ich das geschafft habe nach meinem Unfall, eben mein Schicksal so gut zu verkraften, eben was mir dabei geholfen hat. Aber natürlich ist die erste Frage, was man meistens in einem Interview gestellt bekommt, ist, wie es mir geht, also wie es einem geht. Und das ist zwar eigentlich immer eine schöne Frage, aber leider ist die oft viel zu oberflächlich gemeint. Also das ist immer was, wo ich sage, ja, wenn wer fragt, wie geht es einem, dann sagt man eigentlich meistens immer gut irgendwie. Das ist immer was halt, das ist halt so eine Standardfrage, ja.
Aber will man diese Standardfrage abhängig von der Tagesverfassung immer wahrheitsgemäß beantworten?
Also ich muss sagen, zum Glück geht es mir an 99% der Tage eigentlich immer gut. Deswegen kann ich das schon immer wahrheitsgemäß beantworten. Aber natürlich, wenn man mal einen schlechteren Tag hat, probiert man das vielleicht auch ein bisschen zu überspielen.
Apropos wahr und für die Öffentlichkeit interessant: Sie haben sich im Buch auch darüber beklagt, dass namhafte Radiojournalistinnen sich etwas zu sehr für ihr Privat- bzw. Intimleben interessieren. Jetzt stellt sich für Freakradio, das sich an Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen richtet, natürlich schon die Frage, wie werden wir denn solche Angriffe verbaler Natur gekonnt, / elegant ab? Haben Sie da für sich Strategien entwickelt, wie das am besten klappt?
Ja, irgendwie komischerweise werde ich auf solche Themen öfters mal angesprochen, aber das sind unbedingt von Reportern oder so, sondern auch einfach so von privaten Menschen. Und dann denke ich mir immer, nur weil ich jetzt eine Behinderung habe, muss ich irgendwie da auf Frage und Antwort stehen, wie es bei mir irgendwie privat abläuft. Also solche Fragen stellt mir sonst anderen Menschen auch nicht. Und dann stelle ich einfach die Gegenfrage, und relativ schnell merkt dann der Gegenüber, dass die Frage vielleicht doch nicht so passend war. Also meistens konnte ich dann gleich mit der Gegenfrage, wie das denn bei Ihnen dann so ausschaut. Und dann glaube, ich realisieren sie relativ schnell, dass man solche Fragen nicht an fremde Menschen stellt.
Jetzt habe ich im Gegensatz zu Ihnen keine Spitzensportlerkarriere durchlaufen, aber wenn ich Ihre Erzählungen recht verstanden habe, so geht es sehr häufig darum, sich gut vorzubereiten, hart zu trainieren, um am Tag X eine Leistung abrufen zu können. Sie sind jetzt seit Ende 2017 Abgeordnete zum Nationalrat. Haben Sie sich auf dieses neue Aufgabengebiet auch vorbereitet, beispielsweise auf die erste Rede? Und wenn ja, wie?
Ja, also die erste Rede war für mich was ganz was Besonderes, weil die erste Rede haltet man nur einmal. Dritte und vierte haben wir dann nicht mehr ganz so fleißig vorbereitet, natürlich schon, aber das war mir schon ein ganz besonderes Anliegen, dass meine erste Rede eben gut ist und dass ich die auch eher frei rede und nicht immer alles vom Zettel abliess. Und ich habe da eben schon im Vorhinein, bevor ich gewusst habe, dass ich mal, also wann ich meine erste Rede halt, schon ein paar Stichworte zusammengesammelt und eben auch ein paar, einfach was zusammengeschrieben. Und ja, als dann das Datum fix war, habe ich eben mit meiner parlamentarischen Mitarbeiterin abgesprochen und wir haben dann immer wieder, da sind mehrere E-Mails hin und her gegangen, bis wir dann die letzte Version gefunden haben für meine Rede. Und ja, dann habe ich mich schon darauf vorbereitet, habe eben auch sie etwas auswendig gelernt. Manche Sachen habe ich einfach auch frei reden können. Und das war mir schon wichtig, dass ich einfach da in der ersten Rede auch eben ein bisschen was von mir erzähle und eben auch von meinen Vorhaben als Bereichssprecherin für Menschen mit Behinderung. Und ja, ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen.
Sie sollen einmal gesagt haben, coachen lasse ich mich nie, aber gibt es Strategien oder Techniken, mit denen man Interviews quasi erlernen kann? Und wenn ja, welche sind das?
Also ich weiß nicht, das ist einfach was, glaube ich, was mir liegt. Also das ist mir nach meinem Unfall irgendwie auch aufgefallen. Also mein Manager damals hat immer gesagt, kaum ist die Kamera an, bin ich irgendwie ein Profi. Also keine Ahnung, wieso das so ist. Also ich überlege natürlich schon immer, wenn ich die Frage höre, eben auch was Sinnvolles zu antworten und einfach... Ich glaube, am einfachsten ist einfach, wenn man einfach das erzählt, wie man es einfach selber empfunden hat oder über sein eigenes Leben kann man ja relativ viel sprechen oder man weiß ja, was man erlebt hat. Und wenn man das dann einfach so schildert, dass alle Menschen das eben auch verstehen, dass man das eben in einfache Worte fasst, ich glaube, dann kann man eigentlich nie was falsch machen. Medientraining habe ich schon ein bisschen was gemacht, aber erst seitdem ich in der Politik bin, davor eigentlich nie. Es geht vor allem, glaube ich, darum, dass man eben Dinge, die einem wichtig sind, die man eben sagen möchte, wie man die richtig formuliert, mehr oder weniger, damit eben auch das ankommt, das, was man betonen möchte. Und ja, also sonst rede ich eigentlich immer alles frei von der Seele.
Apropos frei von der Seele, Sie wurden einst gefragt, was aus Ihrer Sicht die wichtigsten behindertenpolitischen Themen für die nächsten Jahre sind und haben geantwortet, mit zwei großen Schlagworten, nämlich einerseits die Vereinheitlichung der persönlichen Assistenz, andererseits den Behindertensport, auch die Förderung von Kindern mit Behinderung. Jetzt stellt sich die Frage, würden Sie diese Agenda, jetzt wo Sie quasi im Amt sind, so weiterverfolgen oder haben sich die Prioritäten aus Ihrer Sicht ein Stück weit verschoben und setzen Sie nun andere Schwerpunkte?
Also ich muss sagen, das sind vielleicht nicht die wichtigsten Dinge, aber es sind Dinge, für die ich mich auf jeden Fall einsetzen möchte. Also es gibt im Behindertenbereich, glaube ich, sehr viele Dinge, die extrem wichtig sind, wo wir auf jeden Fall noch schauen müssen, dass weiteres vorangeht, gerade was die Arbeitssituation und auch die Wohnsituation für Menschen mit Behinderung betrifft. Das sind auch Dinge, die Themen, die sehr, sehr weit oben stehen. Aber ich persönlich möchte mich eben hauptsächlich für die persönliche Assistenz im Freizeitbereich einsetzen, dass wir da eine bundeseinheitliche Regelung schaffen. Und dadurch, dass ich eben Sportlerin war früher und einfach weiß, wie wichtig Sport ist, was mir der Sport gebracht hat, eben auch an Selbstbewusstsein gebracht hat. Und ich denke, das sollten wir jedem Kind ermöglichen, eben auch vor allem Kinder, die eine Behinderung haben, damit sie selbstbewusst durchs Leben gehen können. Und das sind eben zwei große Themen, wo ich mich sehr stark einsetzen werde.
Wir haben uns ja ein andermal schon zum Thema persönliche Assistenz unterhalten und Sie haben damals gemeint, dass das Tiroler Modell ein recht gutes wäre. Eine große österreichische Tageszeitung hat sie in die Frage verpackt, was kann Österreich von Tirol lernen? Wenn ich Sie nun bitten würde, quasi ein ideales Modell zu skizzieren, wie würde denn das aussehen, das Modell, das Kira Grünberg sich wünschen würde?
Also ideales Modell, ehrlich gesagt, habe ich mir jetzt nicht zurechtgeschrieben. Also ich bin noch in Gesprächen mit vielen, natürlich mit vielen verschiedenen Bundesländern und auch vielen verschiedenen Organisationen, die eben persönliche Assistenz betreiben. Und es ist auch immer so, wenn ich zum Beispiel gerade die Schulsituation irgendwie in Wien anschaue, dann braucht natürlich Wiener Schulen andere Konzepte wie vielleicht Schulen, die am Land sind, weil einfach die Situation ganz andere ist. Und so ist es vielleicht auch mit der persönlichen Assistenz. Also ich glaube, das muss man auch immer genau anschauen, was die Menschen vor Ort brauchen, was für Behinderungen die Menschen eben in verschiedenen Ländern haben und was für Möglichkeiten es auch gibt und diese dann auch nutzen. Was ganz wichtig ist bei der persönlichen, oder was mir ganz wichtig ist bei der persönlichen Assistenz, dass sie für jeden Mensch mit Behinderung zugänglich ist, egal ob der Mensch jetzt eben eine körperliche Behinderung, eine kognitive oder eine Sinnesbehinderung hat oder auch eine chronische Erkrankung, also dass sie wirklich für alle Menschen zugänglich ist und dass sie auch für jeden leistbar ist. Also das ist auch ganz was Wichtiges. In Tirol zum Beispiel haben wir das Modell, dass es eben abhängig ist vom Verdienst und eben auch von der Pflegestufe. Da fängt der Stundensatz eben bei 70 Cent an, ungefähr bei 70 Cent an, was man immer Selbstbehalt hat, und steigt dann, ja, 10, 12 Euro, glaube ich, ist so das Höchste, was sie mal gehabt haben. Und das Modell finde ich eigentlich ganz sinnvoll, weil sich somit eigentlich jeder das leisten kann oder leisten, ja, also das ist ganz wichtig einfach, dass sich das jeder leisten kann. Vielleicht gibt es auch bessere Modelle. Ich weiß, in Wien ist, glaube ich, je nachdem, wie viele Stunden man dann schlussendlich verbraucht, hat man eben mehr Selbstbehalt oder eben auch keinen Selbstbehalt. Was, glaube ich, auch noch wichtig ist, dass es zu ermöglichen ist, dass man auch eine 24-Stunden-Betreuung mit persönlicher Assistenz eben möglich machen kann. Und ich glaube, das ist noch ein langer Weg dahin, aber es gehören auf jeden Fall jetzt wieder weitere Schritte gemacht.
Ihre Homepage ist zu entnehmen, dass es unlängst einen Termin bei Bildungsminister Heinz Wassmann gab zum Thema Schulintegration, Schulinklusion. Was ist dabei denn herausgekommen? Darf man das schon sagen?
Das Thema ist ja schon ein sehr viel diskutiertes Thema, eben Sonderschulen ja, Sonderschulen nein, Inklusion. Eben, wir haben ja auch die drei Inklusionsregionen, eben wo gezeigt wird, dass eben auch ohne Sonderschulen das ganz gut möglich ist, das Schulsystem zu führen. Wir haben jetzt eben den Bundesminister getroffen, um eben auch seine Meinung dazu zu wissen, damit wir auch wissen, eben in welche Richtung er gehen möchte in den nächsten Jahren. Er hat mir gestanden, dass er sich mit dem Thema schon beschäftigt hat, aber da kein Experte ist, und deswegen ist er jetzt gerade dabei, ein Expertenteam zu gründen. Das Expertenteam wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zusammengestellt, und ja, je nachdem, was die dann eben entscheiden oder auf was in den Schluss kommen, wird er sich da dann sehr stark daran richten, weil er einfach gesagt hat, das ist ein sehr wichtiges Thema und ein sehr großes Thema, und er möchte auf jeden Fall keine falsche Entscheidung treffen. Und möchte deshalb eben da auch Experten einsetzen, die sich einfach schon länger mit diesem Thema Inklusion beschäftigen.
Jetzt ist ja Inklusion sehr nahe verlinkt mit selbstbestimmt Leben. Deshalb die Frage ganz zum Schluss: Was bedeutet denn für Sie persönlich selbstbestimmt Leben? Weil für jeden ist ja das ein Stück weit etwas anderes und jeder setzt andere Schwerpunkte oder fokussiert sich auf andere Aspekte.
Also für mich bedeutet das selbstbestimmtes Leben, wenn ich heute in der Früh Lust habe, irgendwie zum Bäcker zu gehen und zu frühstücken, dass ich das auch einfach machen kann. Also dass ich eben eine Assistentin oder Menschen um mich herum habe, die mir das ermöglichen, und dass ich einfach jeden Tag so gestalten kann, wie ich das gerne möchte, und dass ich auch einfach das, ja, dass ich eigentlich ein ähnliches Leben führen kann wie früher ohne Behinderung. Ich glaube, mir ist auch ganz wichtig, dass ich einfach Menschen um mich herum habe, die das dann gerne mit mir machen. Also, dass ich einfach merke, okay, die verbringen gerne Zeit mit mir und helfen mir gerne. Und ich glaube, dann wird die Selbstbestimmung eigentlich perfekt, wenn man nicht nur selber bestimmen kann, was man macht, sondern wenn auch die handelnden Personen, die dann eben einem dabei helfen, einfach einen gerne unterstützen im Leben und vielleicht auch hin und wieder mal beraten, dass man einfach, ja, einfach jeden Schritt so gehen kann, wie man ihn sich vorstellt und wie man als nicht behinderter Mensch vielleicht auch gegangen wäre.
Jetzt haben Sie vorhin angesprochen, das Leben vor dem Unfall und meinen im Buch, in meinen Träumen gehe ich und verschwenden laut eigener Aussage eigentlich kaum einen Gedanken an das Leben vor dem Unfall. Jetzt Hand aufs Herz, ein bisschen ketzerisch gefragt, braucht man nicht auch diese Erinnerungen an vorher, wenn auch vielleicht in geringeren Dosen, um im Hier und Jetzt etwas weiterzubringen?
Oh, das ist eine interessante Frage, die hat mir jetzt noch niemand gestellt. Gerade eben das, dass ich in meinen Träumen gehe, ist irgendwie für mich was ganz was Beruhigendes, dass ich einfach irgendwie in meinem Gedächtnis dieses Gehen noch nicht verschwunden sozusagen. Ich probiere aber trotzdem immer gerne in die Zukunft zu blicken, eben auch das Positive zu schauen. Aber natürlich hole ich mir hin und wieder so ein bisschen Energie von meinem früheren Leben. Irgendwie, ich pflege auch noch meine Sportkontakte. Das ist mir sehr wichtig, dass ich mich immer wieder mal mit meinen früheren Trainingskollegen und Kolleginnen triff und einfach auch noch so ein bisschen ein Teil der Sportszene bin, weil ich einfach sehr viel von der Zeit mitgenommen habe und es immer sehr genossen habe, dabei zu sein. Und das ist immer noch so. Also das ist auf jeden Fall was ich gern von meinem alten Leben mitnehme. Aber es ist auch so, dass ich mir bewusst bin, dass ich zum Beispiel eben nicht mehr stopp hochspringen kann und dass ich einfach dann schaue, okay, was gibt es für andere Möglichkeiten im Leben noch was zu erreichen und dass ich einfach mich auf das konzentriere, was ich noch kann, wo meine Stärken sind.
Wenn man so den Tag vor dem geistigen Auge Revue passieren lässt, Sie haben sich Energie geholt, Sie haben selbstbestimmt gefrühstückt.
Also mein Ziel irgendwie in der Politik ist es, dass ich sage, okay, ich habe jetzt was geschaffen, um Menschen mit Behinderung wie das Leben leichter zu machen. Also oft, auch wenn es nur einzelne Personen sein, denen ich helfen habe können in meiner politischen Rolle, glaube ich, ist auf jeden Fall was, wo ich dann stolz drauf sein kann, was meine Ziele sind. Und ganz wichtig ist mir auch die Sensibilisierung von anderen Abgeordneten, damit sie einfach auch sehen, okay, es gibt Menschen, die haben eine Behinderung und die sitzen neben mir im Parlament und einfach, wenn sie allein sehen, wie aufwendig das ist, eben mit verschiedenen Liften zu fahren und dann braucht man wieder einen Treppenlift und eben auch Hilfe eben gerade beim Schnitzel aufschneiden zum Beispiel, dass sie einfach sehen, okay, es ist wirklich nicht nur eben das Nicht-Gehen-Können, es gibt viele verschiedene Arten von Behinderungen und einfach da das Bewusstsein schaffen und die Sensibilisierung, dass sie einfach denen auch das sozusagen vorführen, mehr oder weniger, ist, glaube ich, was ganz was Wichtiges, dass auch die Menschen anfangen, anders zu denken, die unsere Gesetze machen.
Wie verlautbart wurde, dass Sie sich um ein Nationalratsmandat bewerben, gab es durchaus Stimmen aus der Behindertenszene, die gemeint haben, naja, warum nehmt es nicht jemand, der sich seit Jahren mit dem Thema Behinderung auseinandersetzt, warum nehmt ihr jemand, der sozusagen erst seit so kurzer Zeit ein Leben mit Behinderung führt aufgrund eines Unfalls. Wie gängen Sie selber mit solchen Wertehaltungen oder Zuschreibungen um? Macht das für Sie einen Unterschied oder ist das etwas, das Sie in Ihrer täglichen Arbeit in irgendeiner Weise beeinflusst?
Also Kritik höre ich mir immer sehr gerne an, überhaupt wenn sie konstruktiv ist und mich weiterbringt. Also Kritik ist immer gern angebracht und gehört, da habe ich immer ein offenes Ohr dafür. Ob jetzt wer, der was schon länger Behinderung hat oder wer, der was kürzer Behinderung hat, irgendwie mehr Recht hat, sozusagen sich politisch zu engagieren. Also ich glaube, das bleibt jedem selbst überlassen. Ich denke, es ist oft ganz gut, also ich finde eigentlich positiv, dass mein Unfall noch nicht so lange her ist, dass ich eben auch weiß, wie die ganzen Behördengänge ablaufen. Die vergisst man relativ schnell, wenn man schon länger im Rollstuhl sitzt oder schon länger eine Behinderung hat und das alles schon irgendwie eingespielt ist. Gerade eben ist das auch ein großes Thema, was eben Menschen mit Behinderung das Leben oft auch schwer macht. Wo beantrage ich zum Beispiel einen Behindertenausweis? Wo bekomme ich dann den Parkausweis? Wo bekomme ich verschiedene Förderungen? Das ist einfach auch sehr komplexes Thema und es gibt sehr viele verschiedene Anlaufstellen und das ist was, was mir noch sehr gut in Erinnerung ist und wo ich auf jeden Fall eben auch einen Schritt setzen möchte, dass es vielleicht etwas vereinfacht wird. Es wäre eben auch ein One-Stop-Shop da sehr angebracht, dass man einfach eine Ansprechperson oder einen Ansprechort hat, wo man alles angeben kann, was man alles möchte oder braucht und das dann wirklich alles von einer Stelle eben behandelt wird und man nicht immer von A nach B rennen muss und das dann oft mehrmals, weil man irgendwo vielleicht einmal einen Zettel vergessen hat oder wo was nicht ausgefüllt hat. Und ja, ich glaube einfach auch der frische Wind, was hineinkommt, auch, dass ich vielleicht jung bin und noch sehr viel vorhabe, sind alles Dinge, die, glaube ich, schon dafür sprechen, dass das auf jeden Fall ein richtiger Schritt war und ich bereue es auf gar keinen Fall. Also es gefällt mir sehr gut in der Politik und ich habe mich mittlerweile auch ganz gut eingelebt, würde ich sagen. Und es macht mir mehr Spaß, als ich mir eigentlich vorgestellt habe. Also es erfüllt mich sehr, mein neuer Beruf.
Aber welches Bild hatten Sie selbst von Politikerinnen und Politikern, wenn Sie sagen, sinngemäß, es macht mehr Spaß als ursprünglich gedacht?
Also ich hätte mir nicht gedacht, dass ich auch so viel Zeit habe, eben in Behindertenorganisationen zu sein, auch in verschiedenen Vereinen zu sein und mir einfach dort die Lage vor Ort anzuschauen. Also das ist was mir am meisten Spaß macht von meiner Arbeit. Also ich mache gerade eine Tour durch Tirol, wo ich verschiedene Einrichtungen und Vereine besuche und mir einfach dort mit den Menschen vor Ort austausche. Und das ist was ganz was Erfüllendes, immer viele neue Menschen kennenzulernen und einfach mit denen zu diskutieren und auch deren Lebensgeschichte anzuhören. Das sind Dinge, die mir sehr beeindrucken und sehr viel Spaß machen.
Wenn ich Sie in einem Jahr wieder einladen würde, welche Projekte müssten bis dahin realisiert sein, dass Sie von sich selber sagen, mit der Bilanz des ersten Jahres bin ich vollauf zufrieden?
Also was immer auch schon länger, also es war schon vor meiner politischen Karriere, habe ich mir gewünscht, dass es eben eine Internetplattform gibt, wo alle Belange, was Menschen mit Behinderungen betrifft, eben zusammengefasst werden, wo verschiedene Möglichkeiten an Pflege oder an Assistenzleistungen, wo das einfach alles auf einer Seite zusammengefasst werden, vielleicht dann auch weit übergreifend eben, wo es verschiedene behindertengerechte Hotels gibt eben oder eben gerade für Sinnesbehinderung verschiedene Möglichkeiten eben digital dann auch eben zu arbeiten und dass es einfach auf einer Seite alles zusammengefasst wird. Wenn das in einem Jahr schon vielleicht schon ein kleiner Teil der Homepage irgendwie online wäre, dann würde ich sagen, habe ich schon viel geschafft und wäre sehr stolz auf das erste Jahr.
Ja, damit wären wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Herzlichen Dank, Kira Grünberg, für ein sehr interessantes Gespräch. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Christoph Dirnbacher.